Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem großartigen Gast, Christoph Bosek. Herzlich willkommen, Christoph.
Hallo und auch dir ein herzliches Willkommen, lieber Erik und liebe Zuschauer zu Hause an den Empfangsgeräten.
Dich muss man ja gar nicht mehr vorstellen. Du hast einen super erfolgreichen Podcast Digitale Vorreiter, den ich nur empfehlen kann. Aber was die wenigsten wissen, also ich weiß nicht, ob es die wenigsten wissen, aber ganz wenige wissen, dass du aus meiner Sicht eine richtige Geheimwaffe bist. Du bist nämlich aus meiner Sicht der Spezialist, das Schweizer Taschenmesser für alles, was organische Reichweite angeht. In der Suche, aber auch im digitalen Bewegtbild. Und heute wollen wir über die Streaming Wars sprechen. Christoph, sag mal ganz schnell, bevor du dich nochmal kurz selbst vorstellst, ja. Streaming Wars, was ist das eigentlich?
Also bevor ich sozusagen dem folge, was du mir vorgibst, erstmal, das war eine schöne Vorstellung und tatsächlich dieses Schweizer Taschenmesser trifft es irgendwie ganz gut. Ich habe mir jetzt natürlich wieder vor dem Podcast überlegt, was ist so die Einsatzvorstellung, die irgendwie gut zu mir passt, aber tatsächlich, ich zu den unterschiedlichsten Themen, wenn es irgendwie darum geht, organische Reichweite aufzubauen, alles was so Demand, Nachfrage, Pull angeht, fühle ich mich irgendwie gut, habe ich irgendwie viele Meinungen, viele Erfahrungen, viele Themen irgendwie schon gemacht. Und die Streaming Wars sind so die im Grunde letztes Jahr aufziehenden, anfangenden Kämpfe zwischen dem Netflix, das es schon lange gibt, und allem, was jetzt so in den letzten 2, 3 Jahren dazugekommen ist und dieses Jahr irgendwie dazukommt. Also alle, die Bewegtbild online anbieten, und ein Stück von dem Kuchen abhaben wollen, den es da gibt.
Ein Thema, auf das ich mich wahnsinnig freue, insbesondere weil das Riesenauswirkungen auf die werbetreibende Industrie haben wird, auf alle anderen, weil ja immer mehr Stunden Eyeballs in diese Streaming-Zeiten abwandern. Das ist ja nicht nur YouTube, wo ja offensichtlich eine Monetarisierung über Werbung stattfindet, sondern bei Amazon Prime, bei Netflix, die, also jetzt, ja, meinem Kenntnisstand nach in Europa die größten Anteile haben, die sind ja nahezu werbefrei. Ne? Ich möchte aber trotzdem, um diesen Werbeblock nochmal kurz abzuschließen, nochmal einmal kurz ganz prägnant zusammenfassen. Digitale Vorreiter, dein wirklich großartiger Podcast. Ich höre da immer wieder regelmäßig schön rein und ich höre ehrlich gesagt nicht viel Podcast.
Das ist schön.
Und du arbeitest für, ich habe gesehen, für DAX-Konzerne,
für Premier League,
Fluggesellschaften,
Airlines,
aber auch für den Mittelstand.
Ja. Genau, alles ist dabei. Im Grunde ist mein Ansatz so ein bisschen, dass ich irgendwie hinkomme und einmal aus meiner Sicht aufschreibe, wo sind die besonders erfolgreichen in der Nische meines Kunden und wie ist sozusagen das Gap, wie kann man das irgendwie schließen? Und dann überlegen wir gemeinsam, welche der Maßnahmen liegt dem Kunden, welche der Maßnahmen liegen dir nicht. Und dann helfe ich mit vielen guten Best Practices bei der Umsetzung.
Das großartig
ist mein Vorgehen.
So, jetzt Ende Werbeblock. Aber
okay. Wird das rausgeschnitten oder bleibt das?
Im Gegenteil, das wird jetzt in so eine Schleife eingebaut. So, also, ja, lass uns einsteigen in den Streaming Wars. Das ist ein Thema, was mich schon lange umtreibt. Scott Galloway spricht da schon seit Jahren drüber. Es gibt natürlich, weil die meisten der Anbieter sind ja börsennotiert und veröffentlichen Zeiten. Aber mir geht es darum, also was kann ich davon lernen? Was sind das für Trends, die ich jetzt teilweise ja schon in Nordamerika erkennen kann? Und wie wird sich das nach Europa durchsetzen und was bedeutet das für mich als Advertiser? Das ist so meine Frage.
Also man geht davon aus, dass der weltweite Streaming-Markt so um die 300 Millionen Leute groß ist und natürlich weiter wächst. Aber das ist zuerst mal der Kuchen, den es so gibt. Und davon hat Netflix natürlich den größten Anteil mit über 200 Millionen Subscribern aktuell. Und das macht natürlich vielen anderen Inhalteinhabern, Copyright-Inhabern Angst, was da irgendwie passiert. Und Stück für Stück über die letzten Jahre werden also immer mehr Content-Pieces von Netflix runtergezogen und die einzelnen Anbieter fangen an, ihre eigenen Plattformen zu starten.
Ja, Content, das musst du mir kurz erklären. Content-Pieces heißt, wenn jemand die IP, also jetzt Disney zum Beispiel,
The Office, ne? Friends, ja, all das, was halt so wirklich beliebt. Also teilweise sagen die Leute wirklich, ich kaufe mir so ein Abo, weil da meine Lieblingsserie zu finden ist.
Ja.
Und früher gab es das irgendwie alles auf Netflix und dann Stück für Stück ist das ausgelaufen oder gab es nur noch für einzelne Länder. Und ohne dass man es natürlich mitkriegt, verschwindet da immer mehr Content. Und dann auf einmal startete dann Disney Plus und auf einmal war dann so ein richtig großes Gegengewicht zu Netflix entstanden. Und Disney Plus hat irgendwie gerade veröffentlicht, dass sie auch schon über 95 Millionen Subscriber haben, was sie also, ich glaube, innerhalb der ersten 12 Monate irgendwie über 85 Millionen Subscriber aufgebaut.
Mhm. Also die hatten ja wenig Vorgänger.
Einfach darüber, dass sie sagen, wir haben Star Wars und wir haben Elsa. Mhm. Und das war auch der Grund, warum ich das Abo abgeschlossen habe, tatsächlich. Mhm. Und wir gucken einmal die Woche Elsa.
Mhm. Kann ich gut verstehen. Und ja. Man muss ja fairness halber sagen, dass Netflix und auch Amazon Prime auch ja in der Vor-Corona-Zeit gestartet sind. Disney Plus ist praktisch in Corona reingestartet und hat sicherlich nochmal einen Headstart, aber haben das auch lange vorbereitet, indem sie natürlich auch ihren Content vorbereitet haben. Was ich als erstes über dieses Bewegtbild-Streaming-Anbieter verstanden habe, ist, dass die Kundengewinnungsart mit dem Content, mit dem proprietären Content ganz eng verbunden ist. Ne? Bei mir war es irgendwie House of Cards, die haben mich zu Netflix gebracht und meinem Verständnis nach ist das auch heute noch so, dass die Kundengewinnung nur funktioniert, wenn ich einen wirklich lupenreinen, attraktiven Content habe, die mir im Grunde die Subscription so reinspült.
Total, genau. Also entweder überlegst, also es gibt so unterschiedliche Klassifikationen. Es gibt natürlich so die Tier-A-Anbieter wie irgendwie Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, die sagen, wir machen halt den richtig, richtig dicken Content-Aufschlag mit unterschiedlichsten Filmen, Serien, Eigenproduktionen und so weiter. Und dann gibt es die Nischenanbieter, die dann vielleicht irgendwie sagen, also zum Beispiel DAZN, ja, die dann irgendwie sagen, wir machen nur Sport. Da war jetzt natürlich Corona für die nicht gerade ein Beschleuniger, weil irgendwie alles ausgefallen ist und die haben tatsächlich in Zeiten, in denen andere um viele Millionen gewachsen sind, sind die irgendwie von ihren 8 Millionen Subscriber, die sie vorher hatten, erstmal runtergefallen. Hat denen also nicht geholfen. Und so versuchen manche Anbieter in eine Nische reinzugehen, weil sie sagen, ja, mit Sport werde ich halt niemals die 300 Millionen Subscriber knacken. Aber auch in Disney, die eher gesagt haben, wir starten für Kids-Content oder wir starten erstmal mit Kids-Content und Geek-Content, wie irgendwie ja, Star Wars zum Beispiel. Die haben jetzt gerade gestern oder diese Woche Disney Star gestartet, was jetzt auf einmal ein Content-Kanal ist in Disney Plus, der sich dann an Erwachsene richtet, ja, wo ich dann auch wieder eine Altersbeschränkung habe und einen PIN eingeben muss und auf einmal kann ich da The Walking Dead gucken, ja, auf Disney Plus. Und genau das sind jetzt Themen, mit denen sie versuchen, die Leute an sich zu binden und man hat als Zuschauer so ein Maximum, was man bereit ist, im Monat auszugeben. Ich glaube, in Amerika wollen die Leute maximal 3 Streaming-Dienste bezahlen.
Ja.
Das war vor 3 Jahren noch weniger, also es kann auch noch wachsen. Ja, vor 3 Jahren hat man gesagt, man will nur einen Kabelanbieter bezahlen.
Das ist ja auch teuer in den Staaten. Total. Also ein Kabelanbieter ist nicht jedermanns Sache.
Genau, es kostet irgendwie ein paar Dutzend Dollar im Monat, so normalerweise. Und jetzt will man, also im Durchschnitt, ja, wollen die Leute nicht mehr als 30 bis 40 Dollar im Monat ausgeben für Streaming. Und da muss man natürlich gucken, dass man da reinfällt ins relevante Set.
Das ist total spannend. Also ich fasse es so für mich zusammen. Es gibt die 3 großen, die 3 internationalen Mainstream-Anbieter, die proprietären Content haben und ein Riesenmomentum aufgebaut haben. Es gibt weiterhin noch die Nischenanbieter und zudem spezialisieren die Großen sich, dass sie dann noch weitere Untersegmente bedienen, indem sie dann mehr oder weniger die Chance haben, ein möglichst breites und tiefes Segment in fast allen Zielgruppen abzudecken. Okay, das heißt aber auch, dass die Investitionsbereitschaft dieser Anbieter ja enorm hoch ist. Ich glaube, das ist ja etwas, was schon lange bekannt ist. Also zumindest bei den 2 ersten, Netflix und Amazon Prime, war ja schon öffentlich, mit was für Produktionsbudgets.
Netflix gibt im Jahr, glaube ich, über 10 Milliarden Dollar für Content aus.
Ja.
Und hat irgendwie 16 Milliarden Dollar Schulden aufgehäuft. Will aber dieses Jahr zum ersten Mal keine neuen Schulden machen. Das heißt, jetzt ist so ein bisschen Peak Investment Time bei denen gewesen. Und ab jetzt sagen sie, ab jetzt wird wieder zurückverdient.
Das ist von der Größenordnung, ist das ja durchaus vergleichbar mit dem, was die großen Hollywood-Studios so an vielleicht nicht die allergrößten, aber was so ein mittelgroßes Hollywood-Studio am jährlichen Produktionsbudget hat, ne?
Ich glaube, es ist schon eher mehr.
Ja.
Ja, also ich glaube, das ist schon unvergleichbar.
Und gut, Amazon ja ähnlich. Ich glaube, dass sie auch sehr viel an proprietären Content rausgebracht haben. Ganz kurz, weil du warst gerade so bei der
Es gibt so eine schöne Übersicht, wo irgendwie drin steht, wie viel Original Content die einzelnen Anbieter haben und wie viele IMDb-Rating-Stars die so haben.
Ja.
Und da ist, glaube ich, Netflix hat irgendwie weit über 1100 Original Content Pieces und Prime Video hat nur 222. Also da ist schon ein riesen Gap dazwischen, was Netflix in den letzten Jahren so aufgebaut hat.
Gut. Und wie sind die Ratings?
Lustigerweise ist da, glaube ich, HBO Max. Ja. Die haben also auch irgendwie schon 500 Original Pieces, die es nur bei HBO Max gibt. Und die haben mit Abstand irgendwie die beste Bewertung. Das heißt tatsächlich von der Kreativität und pro Original sind die irgendwie am besten, haben aber in Summe noch weniger als Netflix.
Gut, und HBO hat ja auch schon eine Historie in proprietären Content. Ne? Ja. Das war schon vor mehreren Dekaden so, dass die eigenen Content sich leisten konnten, weil sie schon immer eine Subscription-Base hatten, die damals noch kabelgebunden war. Ja. Okay, verstehe ich. Mir fällt gerade so auf in unserem Gespräch oder noch in unserem Vorgespräch, dass es so ein paar New Kids on the Block oder auch ein paar so alte Player, die habe ich gar nicht mehr auf dem Radar, wie zum Beispiel Apple. Also Apple ist jetzt mehr ein UK-Sonsblock. Ne? Ja. Aber irgendwie so richtig eingeschlagen sind sie nicht. Sie schmeißen mir jedes Mal ein 3-Monats-Abo auf meinen Geräten drauf. Ja. Aber so richtig der Knaller ist da nicht drin. Ne?
Ja, nein. Sie veröffentlichen, glaube ich, keine Zahlen, wie viele Subscriber sie haben. Es wird, glaube ich, geschätzt, dass sie um die 40 Millionen Subscriber schon haben, was natürlich schon gar nicht so schlecht ist.
Aber für die Install-Base, die Apple hat, stimmt. Sind doch 40 Millionen. Also okay.
Ja, scheint wohl noch kein Prio oder noch keine Ressource für zu sein. Vielleicht glauben sie erstmal, vielleicht auch einfach, weil die natürlich sehen, Netflix sind irgendwie die Größten und verdienen kein Geld. Dann bauen wir doch lieber Autos.
Ja. Und verdienen da auch kein Geld. Okay, aber andere These. Was ist mit sowas, also wenn man die Mutter aller Bewegtbild bezahlt Inhalte, ich will mal noch Premiere sagen, Sky oder Teleclub, Sky, wie geht's denen, weißt du das?
Also bei Sky, ich habe ja auch ein großes Thema von mir ist ja irgendwie YouTube, bin ja auch ein riesen YouTube-Fan und YouTube hat ja irgendwie auch 30 bis 40 Millionen Premium-Mitglieder, also auch gar nicht so wenig. Hat so viel krasse Zahlen, die aber immer noch bei Unternehmen anscheinend nicht ankommen und stattdessen lieber irgendwie die CEOs eine Stunde abends in der Freizeit nach Clubhouse irgendwie reingehen. aber bei YouTube ist es, was war die Frage?
Die Frage ist, wo steht Premiere?
Danke, ja, genau. Und das Lustige ist natürlich irgendwie so Netflix betreibt halt auch ein unheimlich starkes YouTube-Game. Das heißt, die haben da pro Region-Kanäle aufgebaut. Sie haben teilweise pro Genre-Kanäle aufgebaut. Die haben halt in Summe Dutzende Millionen von Abonnenten. Und sobald die irgendwie einen Trailer hochladen, wird das natürlich an viele Millionen Leute ausgespielt, die vielleicht noch kein Netflix-Konto haben. Und der Trailer ist natürlich toll. Da man auf YouTube viel Content hochladen kann, laden sie nicht nur einen Trailer hoch, sondern vielleicht irgendwie 7 Trailer für eine neue Show. Und so, das ist eigentlich Handwerkszeug und das macht Sky nicht. Ja, also die haben dann irgendwie eine neue Serie, machen einen neuen Trailer.
Ja.
Und es passiert ja immer, wer sich so ein bisschen im Online-Marketing auskennt, und das werden ja bei deinem Zuhörerkreis irgendwie alle sein, der weiß natürlich irgendwie, wie wichtig ein Call to Action ist. Und am Ende eines YouTube-Videos hast du halt 2 Möglichkeiten. Entweder du hörst auf zu gucken oder klickst irgendwie in der rechten Spalte irgendwie das nächste Video an. Oder das Video hört so auf und sagt, wenn du jetzt auf unsere Seite gehst, dann.
Ja.
Und das macht Netflix natürlich in Perfektion. Die sagen irgendwie jetzt rüberklicken zu unserer Webseite oder jetzt noch irgendwie die nächsten Trailer gucken oder jetzt irgendwie abonnieren. Und das ist weder Rocket Science noch kostet das Geld, dass man das in sein Video einbaut.
Das ist auch nicht schwer zu entdecken, dass diese Methoden funktionieren.
Aber seit Jahren ist das halt immer mein schönes Beispiel. Netflix macht das und bekommt im Monat Millionen und Abermillionen von Visits aus YouTube, von Leuten, die an deren Content interessiert sind, for free. Und bei Sky hört das Video irgendwie einfach nur auf, jetzt auf Sky.
Finde ich total in Ordnung. Ohne ja klar, Klick. Die sind groß geworden mit den Gegengeschäften, die sie im TV machen können.
Aber es kann doch nicht über, also die werden doch den ganzen Tag da sitzen doch eigentlich und sagen, was macht der Netflix-Account auf YouTube besser als wir?
Ja.
Oder gucken die Videos nie zu Ende? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht.
Meine ganz wilde These wäre jetzt, dass sie mehr damit beschäftigt sind, die Churn zu verlangsamen, als dass sie wirklich noch die Hoffnung haben, dass sie für 60 Euro Neuabonnenten irgendwie reinkriegen. Aber das ist jetzt eine richtig gemeine These.
Also das widerspricht ja nicht, dass man sagt, geh doch bitte auf meine Webseite.
Gut. Also ich weiß, was wir nehmen jetzt einfach Sky, nehmen wir jetzt einfach mal von der Liste, da werden wir in 10 Jahren nicht drüber sprechen.
Ja.
So, apropos in 10 Jahren noch drüber sprechen, nur einfach mal der Vollständigkeit halber. Es gibt ja auch einen New Kid on the Block rein aus Deutschland, der heißt Join und hat auch proprietären Content aus der 7-1-Familie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was ist deine Prognose? Wie kann das gut ausgehen?
Also ich hatte die natürlich.
Und davor gab es noch Maxdome, also nicht so vergessen. Wie ist denn das eigentlich? Gibt es Maxdome noch?
Da fragst du leider den Falschen. Aber lustigerweise, ja, lustigerweise habe ich irgendwie letztes Jahr bei meiner Freundin irgendwie gesehen, mhm, dass die TV Now und Join irgendwie nutzt und da ihre 3 Euro im Monat für ausgibt. Und da war ich irgendwie schon überrascht. Hab dann irgendwie auch ein paar Reality-Shows mitgeguckt. Mhm. Aber im Grunde ist das, glaube ich, ein sehr, sehr schweres Geschäft. Und auch bei TV Now werden jetzt gerade wieder irgendwie so Marken zusammengestrichen und mhm, so. Das sieht jetzt auch alles nicht so aus, als hätte man da richtig, ja, richtig irgendwie eine Chance. Und wenn ich da irgendwie Werbung sehe, dann kriege ich 4-mal hintereinander die gleiche Werbung angezeigt und so. Okay. Das ist schon alles noch extrem holperig und erinnert mich so ein bisschen an irgendwie MyVideo gegen YouTube.
Okay, gut, also da können wir nichts von lernen, außer vielleicht, wie man es nicht macht oder wie man keine Chance hat. Weil ich möchte mit dir jetzt drüber sprechen, wie die großen und, ja, vermeintlich erfolgreichen Player, wie die eigentlich wachsen. Was sind deren Wachstumsstrategien? Einen Tipp hast du schon gegeben von Netflix und YouTube, aber was ist deren Strategie, ja, ihren Markt zu entwickeln?
Also nachdem die Streaming Wars gestartet sind, ist eigentlich dieses Jahr so ein bisschen die Price Wars fangen halt gerade an. Ne? Wie du eben schon sagtest, bei Apple kriegst du ja jedes Mal, wenn du ein Device kaufst, irgendwie ein paar Monate Apple TV, Apple Plus, mhm, irgendwie dazu. Und momentan sind es halt die Pricing Wars. Das heißt, wenn du irgendwie sagst, ich binde mich ein Jahr, zack, 50% off. Mhm. Wenn du sagst, ich mache mal einen Probemonat, zack, kostenlos, und können sie natürlich alles in ihre Wachstumszahl mit einbauen. Mhm. Die Streamer achten auf Hours Spent, mhm, und optimieren einfach danach, weil sie sagen, jede Minute, die er bei uns guckt, wird nicht woanders geguckt. Und natürlich, genau, Churnrate ist wichtig, APU ist wichtig. Und das ist auch nochmal bei dieser ganzen Subscriber-Zählerei. Ja, wenn, mhm, man irgendwie sagt, Netflix hat irgendwie über 200, Prime 150 Millionen, Disney kommt jetzt in die 100 Millionen. Da sind aber die APUs, also die Average Revenue per Users, die sind halt total unterschiedlich hoch. Und wenn du jetzt zum Beispiel Disney Plus in Indien kaufst, mhm, kostet das Jahrespaket 16 Euro, mhm, und in Deutschland kostet es, glaube ich, 90 Euro. Mhm. Und da wird halt super hart ausprobiert, welche Preise für welche Nutzer. Kannst sicher sein, dass irgendwie kaum die gleichen Leute denselben Preis irgendwie bezahlen. Mhm. Und das ist ein riesen Wachstumsfaktor, die Leute erstmal kostenlos reinzukriegen und ihnen zu versuchen, irgendein Pricing-Angebot zu machen, damit sie bleiben.
Mhm. Bei Netflix ging es ja in die andere Richtung. Die haben ja Teile ihrer Preispakete eigentlich so ein bisschen durch die Hintertür teurer gemacht oder einfach die Regeln für, glaube, ja, Family-Abos irgendwie.
Auch wirklich einfach Preise erhöht, ja. Mhm. Mhm.
Und, aber das hat man in Nutzerschwund noch nicht wirklich sehen können, oder?
Sie wachsen halt langsamer als Disney Plus, aber das ist natürlich, wenn man doppelt so groß ist, auch nicht komplett verwerflich. Mhm. Im Grunde ist sozusagen neben diesen Pricing Wars, also zu versuchen, dass man den Sweet Spot kriegt, dass man gerade noch ins Monatsbudget reinpasst, mhm, ist der nächste Titel einfach den Flagship-Content aufzubauen. Also genau diese, die Inhalte rauszufeuern, die dafür sorgen, dass die Leute bei einem bleiben. Und das wird, glaube ich, am Ende auch das Entscheidende sein. Also wer schafft es, genau die Waage zu halten zwischen, okay, für genau die Serie, die ich gerne gucke, bin ich bereit, nochmal die 2 Euro mehr im Monat auszugeben und dann doch zu dem Anbieter zu wechseln. Mhm. Und das ist es halt gerade. Aber wenn man auch da irgendwie 5 Jahre in die Zukunft guckt, es ist super schwierig, immer noch mit dem Status quo an Streaming-Business Geld zu machen. Ja, und das, obwohl Netflix halt schon die 200 Millionen Subscriber hat, verdienen die halt kein Geld.
Ja.
Machen weniger Umsatz als YouTube, ja, jedes Jahr oder jedes Quartal, im letzten Quartal. Mhm. Und momentan ist das eine Landgrab-Phase. Alle gehen irgendwie zu allen Kosten rein, versuchen irgendwie zu verschenken, günstig zu machen, da bleibt nichts hängen. Da wird sich auch nochmal viel tun müssen, weil so wie es ist, verdient keiner Geld.
Das ist ja auch nicht für jeden gleich schlimm. Netflix ist, glaube ich, der einzige Anbieter, der einzige große Anbieter, der wirklich nur dieses Streaming-Abo-Modell hat. Amazon hat noch diverse andere Geschäftsmodelle, ja, über die sie die Nutzer monetarisieren können. Disney ist hoch diversifiziert, wobei es...
Ja, dann gibt es da noch Ad-Erlöse, ja, bei den kleineren Angeboten wird es dann irgendwie noch Ad und Ad-Free und für Ad-Free zahle ich extra und so weiter. Aber auch da, die großen Werbeplattformen sind Facebook und Google. Mhm. Und eigentlich gilt so eine Daumenregel, man muss schon mindestens die 50 Millionen Subscriber knacken, um im Werbemarkt relevante Erlöse erzielen zu können. Mhm. Und da versucht irgendwie Hulu hinzugehen. Da versuchen so Anbieter wie Tubi oder Pluto hinzugehen. Mhm. Aber die sind alle noch irgendwie südlich der 50 Mios.
Mhm. Okay, wie wahrscheinlich ist das, dass sich die drei Großen substanziell dem Werbemarkt öffnen werden?
Aktuell sieht es nicht danach aus. Mhm. Also aktuell sieht es nicht danach aus, dass Disney, Prime und Netflix sagen, wir machen ein Ad-Angebot.
Mhm. Wann würde das passieren, wenn deren Wachstums- oder Monetarisierungs-, also wenn Wachstumsgeschwindigkeit eh abnimmt und Monetarisierungsdruck zunehmen würde, was bei, vor allen Dingen nur bei Netflix als erstes zu erwarten wäre, vielleicht auch bei Disney, aber bestimmt nicht bei Amazon?
Tja, das wissen, glaube ich, nur die drei, aber
Ist doch egal. Also die Frage ist, wie kann man sich darauf einstellen oder worauf muss ich mich einstellen, wenn ich zum Beispiel in der Vergangenheit sehr stark auf reichweitenstarke Medien wie zum Beispiel das analoge TV irgendwie gesetzt habe, mir die Zielgruppe jetzt immer mehr ins Streaming, also das, was du vorhin sagtest, ne, jeder, der jetzt jede Stunde, die bei Disney Plus geguckt wird, wird halt nicht bei Netflix und Amazon Prime geguckt, aber sie wird auch nicht bei ARD, ZDF, ProSieben und also bei 7-1 und bei der IP geguckt.
Ja, genau. Also für mich ist die beste Lösung tatsächlich YouTube. Da hast du eine Plattform, auf der du werben kannst. Mhm. Da hast du eine Plattform, auf der du organische Reichweite mit deinem Kanal aufbauen kannst. Mhm. Da gibt es hervorragende Beispiele von unterhaltsamen Firmen, die da irgendwie Content veröffentlichen, von total nischigen Firmen, wie unser jedes Mal hergezogener Kollege Liebschau und Bracht, die Physiotherapeuten, die inzwischen eine Millionen Abonnenten-Reichweite aufgebaut haben mit einem deutschen Kanal. Mhm. Und das ist im Grunde eigentlich die Zukunft. Denn nur da kannst du im Grunde sehr, sehr gezielt Leute erreichen, die genau das wollen, was du eigentlich verkaufen willst.
Ich höre bei dir immer so ein bisschen raus, dass du eigentlich findest, dass YouTube noch nicht so richtig die Aufmerksamkeit kriegt, die es verdient. Ja, bin ich das richtig rausgekitzelt?
Ja, total. Ich habe ja die letzten Jahre viel Zeit und Geld darauf ausgegeben, YouTube messbar zu machen und zu zeigen, was da irgendwie alles an Eyeballs passiert. Aber es ist einfach für Unternehmen ein noch zu schwierig zu bespielender Kanal. Also die Kunden, die ich berate, das sind halt Kunden, die schon sagen, wir wissen, YouTube ist wichtig. Mhm. Wir sehen an diesen Beispielen, die es da gibt, wie krass erfolgreich man da Kanäle aufbauen kann, Communities aufbauen kann. Aber die haben auch verstanden, dass sie da auch irgendwie zwei Videos pro Woche produzieren müssen. Mhm. Und dass das Videos sein müssen, die auch nicht irgendwie Branding sind und wo irgendwie schöne Klaviermusik runterliegt, sondern die halt richtig Mehrwert, Unterhaltungswert, Informationswert schaffen müssen. Und für die ist es halt super. Aber YouTube hat, glaube ich, irgendwie 2 Milliarden Monthly Active User. Mhm. Jeder zweite über 75 nutzt monatlich YouTube. Mhm. 80% der Männer nutzen YouTube, 70% der Frauen nutzen YouTube. Mhm. Wenn ich auf dem Handy YouTube gucke, ist eine Average Session über 40 Minuten lang. Also das sind halt riesen Zahlen. Aber es ist bisher noch ein Markt, der nur von Influencern besetzt wird.
Erstaunlich. Und die leben ja anscheinend ganz gut damit. Also beide Seiten scheinen damit ja gut zu kommen. Das ist ja jetzt auch streng genommen nicht nur YouTube, sondern es sind ja auch andere Plattformen, die ähnlich monetarisieren. Die ByteDance, TikTok-Welt, die Twitch-Welt. Ja. Also und da wird ja sicherlich auch noch vieles nachkommen.
In Deutschland guckt jeder zweite Millennial täglich YouTube.
Wollte ich gerade sagen, wenn man YouTube jetzt in diese Streaming Wars irgendwie einhängen müsste, wo würden die denn als Position stehen?
Sie sind halt am Ende eine UGC-Plattform, wo die Leute ihren Content selber hochladen. Mhm. Und es gibt ja keine oder wahrscheinlich irgendwie nur eine Handvoll YouTube Originals. Mhm. Man kann irgendwie ein paar hundert Filme runterladen und man kann auch welche für 3 Euro kaufen und alles. Also das ist sozusagen alles sehr, 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 sehr nischig. Mhm. YouTube ist eine UGC-Plattform. Im Grunde so ein bisschen, wie du sagst, ich muss meine eigene Webseite haben, damit ich erreichbar bin, musst du eigentlich auch deinen eigenen YouTube-Kanal haben, damit die Leute sehen, wer du bist, was du machst.
Ich dachte jetzt von der Reichweite und von der Nutzerschaft, von der Größenordnung des Volumens, was YouTube anspricht.
Steckt natürlich so Netflix um Vielfaches in die Tasche, weil sie gibt sie seit 2006 irgendwie in 100 Ländern mit lokalisierten Angeboten und so weiter. Das ist natürlich schon riesengroß. Aber
Die Vorurteile, die gegen nicht nur gegenüber Doch, also die gingen alle, sag mal, organische Content-Plattform herrschen ist, dass das eine zu junge Zielgruppe, eine zu wenig kaufkräftige Zielgruppe ist. Räum doch damit mal kurz auf, bitte.
Naja, also das war ja das, was ich eben gesagt hatte. Die Hälfte aller Leute, die über 75 sind zum Beispiel, guckt YouTube, und das ist für mich einfach nochmal ein schönes Beispiel, dass es eben nicht alles zu jung ist. Und ich berate irgendwie auch einen sehr großen deutschen Kanal, der da sehe ich halt, dass die im Monat in Deutschland über 6 Millionen unique User erreichen und dass 80% davon Ü40 ist. Und das ist halt nur dieser eine Kanal. Mhm. Und die haben den perfekten Fit. Die kriegen, also die veröffentlichen einfach genau den Content, was man mit ihrem Produkt alles so anstellen kann. Und das ist trifft dann über die Suche genau den Suchenden. Und in einer besseren, auf besserer Augenhöhe kann man Leute ja gar nicht erreichen. Und das Verrückte ist halt, du kannst auch in der verrücktesten Nische auf YouTube natürlich ein Millionenpublikum erreichen. Also es hatte da irgendwie letztes Jahr immer so ein schönes Beispiel von so einer Güllegrubenhersteller, die halt irgendwie zeigen, so reinigen wir irgendwie unsere Güllegruben, und da ist so ein Taucher, der ist da drin, und das hat Millionen Abrufe. Und natürlich verkaufen die, glaube ich, nicht Millionen Güllegruben, aber sind halt unter den Güllegruben auf einmal die coolste Brand geworden.
Ja. Gut, der Media- und Brandmanager für Schokoriegel, der ist groß geworden, dass er für sein Produkt, für das er Distribution hat, viel Reichweite braucht, um sein Produkt top of mind zu halten, um die Distribution wirklich am Laufen zu halten. Ja. Für den ist so ein Kanal wie YouTube, aber auch wie alle anderen programmatisch angesteuerten Bewegtbildplattformen eher eine Herausforderung, weil er selbst originären Content machen muss oder über Influencer arbeiten muss. Er praktisch nicht mehr so einen Hebel hat, wo er dann...
Das ist halt so geil, das ist sogar geil kurzsichtig. Ja, da werden Influencer gebucht und dann kriegen die einen Briefing, wie sie bitte das Produkt zeigen sollen. Und alle 500 Videos vor und nach diesem Influencer-Video sind halt Videos, wie die sagen, guck mir an, wie ich meinen Freund in Klopapier einrolle. Guck mir an, wie ich irgendwie 1000 Haare einzeln schneide in 7 Stunden im Livestream. Und davor wird sich halt einfach die Augen verschlossen, dass man einfach sagt, was ist die fucking Regel auf dieser Plattform? Dann lass mich doch versuchen, dass ich einigermaßen so produziere. Und ich habe jetzt natürlich mit Güllegrube und Klopapier einrollen extreme Beispiele.
Das ist gut, dass du es hast.
und das ist einfach genau das Problem bei den Marketingverantwortlichen, dass sie diese Extrembeispiele hören und nicht abstrahieren wollen, dass es heißt, okay, ich kann also auf YouTube auch mal was anderes ausprobieren, außer meine langsame Kamerafahrt, während das Auto am Highway Number One irgendwie lang fährt und entspannter Musik, sondern dass man einfach sagt, probier doch auf YouTube bitte, bitte, bitte 10 unterschiedlichste Flights aus und guck einfach, was davon am besten funktioniert, und dann mach davon mehr.
Ja.
Und das ist immer noch die absolute Minderheit der Marketingverantwortlichen, die das ausprobieren.
Ich verstehe das. Ich glaube, also ich verstehe, dass das so
ist. Weiß ich nicht, ob du das...
ich frage mich jetzt, wenn sich eine der großen Streaming bewegt, Bildplattformen mit originären Content öffnen würde. So, wenn eine Amazon jetzt wirklich Bewegtbildplatzierungen versteigern würde, würden doch die meisten Brands Hurra schreien, weil da genau alles wieder so gegeben wird.
Genau, tolles Umfeld, hochqualitativ, genau.
Gut, aber wird nicht passieren. Glaubst du, dass so Nischenplayer wie eine Join oder eher regionale Player, dass die sich früher aufmachen werden, oder eine DAZN oder ähnliches?
Da läuft ja Werbung. Also wenn ich jetzt irgendwie, ich habe gestern Abend Join geguckt, ich glaube...
Auch in der Bezahlt-Variante?
Ja, klar.
Ach, echt krass. Ich dachte immer nur, weil ich so ein Probeding habe, dass das deshalb ist.
Ja. Und da, wenn ich da irgendwie Claudia Oberts House of Love anmache, dann kommt da vorher erstmal eine Werbung.
Okay. Aber gut, die sind limitiert, weil sie die Reichweite im Grunde nicht so aufbauen können. Du hast vorhin gesagt, ne, ab 50 Millionen bin ich relevant.
Das wird schwer in Deutschland.
Ja, also inklusive, selbst wenn man den ganzen deutschsprachigen Raum nehmen würde oder noch ein paar Dinge.
Ja, aber wird man relevant, wenn man ein globaler Player ist. Join wird ja kein globaler Player werden. Aber im Grunde wird da natürlich versucht, also die Aufmerksamkeit auf diesen Ads bevor ich deine Serie anfange, ist halt mega gering. Dadurch, dass ich das Paid-Abo habe, sehe ich zum Glück nur die eine Werbung bevor die Serie anfängt. Und da wird natürlich versucht, dass man noch so ein bisschen Glanz und Gloria aus dem TV-Zeitalter mit ins Streaming überträgt. Aber Werbewirksamkeit halte ich für
einen Witz. Wenn wir, gut, wenn wir jetzt nach vorne schauen, die Herausforderungen für die Plattform, aber auch für die Advertiser erstmal so zusammenfassen. Mein Szenario sieht ja so aus, die Streaming Wars werden dazu führen, dass es immer stärkeren Wettbewerb gibt. Der wird aber dazu führen, dass es immer besseren Content zu sehr attraktiven Preispunkten oder vielleicht sogar kostenlos für die Nutzer irgendwie geben wird. Das wird dazu führen, dass immer weniger Eyeballs den traditionellen, reichweitenstarken Medien zur Verfügung stehen. Also offensichtlich als erstes das lineare analoge TV, aber vielleicht auch die Plattformen, die halt nicht so den super attraktiven Content haben, um sich einfach so lean back berieseln zu lassen, wie auch das sehr geschätzte YouTube, was dazu führen wird, dass es immer schwerer wird, überhaupt noch Zielgruppen über Push-Marketing im Upper Funnel zu erreichen und dass eher die Kundenakquisition at scale noch teurer machen wird, als es sowieso schon der Fall ist.
Ja, also so ein kleines bisschen, ich glaube, für Audioinhalte ist das dann irgendwie noch krasser, wenn man irgendwie sagen kann, jeder kann auf einmal Musik hochladen, Musik produzieren. Bei Filmen kann ich mir gut vorstellen, dass es noch lange dauert, dass die Top-Produzenten wirklich sagen, ich verschenke meinen Content zu Spottpreisen und der wird irgendwie so viel günstiger, sondern die Leute sind schon genervt teilweise, ob der etwas günstigeren Produktionsqualität von manchen Serien, die da im Streaming laufen, auch von Netflix-Serien oder von Prime Originals oder so. Und ich glaube, das ist jetzt noch nichts, was sofort zeitnah passiert, dass man irgendwie sagt, es gibt immer mehr Content zu immer günstigeren Preisen.
Entschuldigung, ich meinte eher, dass die Plattformen ihre Subscription immer günstiger machen. Also wie zum Beispiel DAZN. Ich weiß nicht, wie viele echte Zahler es bei DAZN gibt, aber in meinem Umfeld, ich habe ein paar Jungs in meinem Haushalt, die haben vor allen Dingen ein großes Interesse an der frischen E-Mail-Adresse, damit sie nochmal im Monat umsonst irgendwelche Fußballspiele gucken können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie eine richtig solide, haltbare Subscriber-Base so aufgebaut haben. Und das gibt es einen Grund dafür, ne? Weil sie, wie du vorhin gesagt hast, die wollen erstmal Kunden zeigen und noch nicht unbedingt APUs im Sinne von hart belastbaren Paying-User. Das wird doch so schnell nicht weggehen. Das wird doch erst weggehen, wenn der Kapitalmarkt diesen Streaming-Dienstleistern die Liebe entziehen wird und wenn die einen höheren Ergebnisdruck haben, als sie jetzt haben.
Genau,
jetzt haben sie nur Wachstumsdruck.
Ja, absolut, genau. Aber dann, du hattest eben noch was gesagt über den, wo erreiche ich irgendwie Leute im Upper Funnel oder sowas.
Ja.
Also sozusagen, du versuchst ja, also du sagst jetzt irgendwie gerade, wie geht der Kampf zwischen Streaming und linearem TV, Werbe-TV weiter, ne? Mhm. Und ich finde es relativ wahrscheinlich, dass die gute TV-Reichweite erstmal so ein bisschen ersatzlos weggeht, weil die ganz großen Anbieter nämlich nicht wollen, dass sie mit Werbung unterfüttert werden, sondern die wollen ihre bezahlten Abos verkaufen. Das ist jetzt auch erstmal nicht absehbar, dass sich das so zeitnah ändert. Und dass man stattdessen tatsächlich gucken muss, wo kriege ich meine Eyeballs sonst her? Mhm. Wo kriege ich meine Werbe-Eyeballs sonst her? Das stimmt, ja.
Mhm. Okay. Die kommen so langsam zum Schluss. Ich weiß gar nicht, ob du meine neue Abschlussfrage kennst. Die alte war ja, wie hast du dein Wissen erfrischt? Die neue ist, was war dein größter Fehler und was war deine beste Entscheidung? Da musst du jetzt drüber nachdenken, ne?
Ja, aber das können wir rausschneiden. Diese Wartezeit können wir rausschneiden. Das heißt sozusagen,
ich schneide hier nicht.
Jetzt 14.24 Uhr. So, 15.30 Uhr, jetzt geht's weiter. mein größter Fehler war, ich hatte mich halt so in irgendwie Videostreaming verliebt, als ich meine Plattform gebaut habe, meine Analyseplattform da vor ein paar Jahren gebaut habe, dass ich dachte, dass ich muss doch die Leute überzeugen, wie geil es ist, zu erkennen, was viel geguckt wird auf YouTube. Mhm. Und mein Fehler war halt, dass ich sozusagen eine Lösung für mich gebaut habe, aber nicht geguckt habe, wo ist denn der Markt? Und der Markt war irgendwie überhaupt noch nicht da, wo ich gehofft hatte, dass er war. Das war auf jeden Fall ein Fehler. Und jetzt war die beste Entscheidung danach, oder was?
Nö, das kann auch davor gewesen sein. Die, was mir gerade nochmal zu deinem, zu, wie hieß die Plattform?
V-Score. V-Score, genau.
Ja, ich fand das damals ein super gutes Konzept.
Haben mir alle ins Gesicht gesagt.
Also ich glaube, ich habe es dir nie ins Gesicht gesagt.
Okay.
So, aber die, Ich hätte gedacht, dass diese Logik, ja, die du bist ja SEO at heart, ja, ne? Dass das die Logik aus den Outside-In-Tools ist, ne, wo man ja sehr gut strukturierte.
Total.
Und, das ist ja total. Jeder, der die Folge mit Johannes oder die Folge mit Johannes, ja, Beuys, die, also Outside-In-Tools, ja, für strukturierte Daten ist ein richtig gutes Analyseinstrument.
Gehört auf mich zu den Top 50 in Deutschland. Ja. Spaß.
So, gibt's ja gar nicht so viele, so, ne? Aber ja, das ist absolut, und du hast gesagt, okay, was sie in der Suche so erfolgreich, ja, etabliert hat, wird sich im Bewegtbild, ja, anders fortschreiten. Vielleicht hast du die, kann das sein, dass das an der Funnelstufe hängt und den Verantwortlichen, die einer Funnelstufe,
ja, also glücklicherweise gab es damals irgendwie auch so ein paar Wettbewerber-Software. Keine davon hat es irgendwie geschafft. Und so viele
super,
davon, viele,
ja, super, ja, Toast,
also, ja, dafür habe ich sozusagen im Vergleich noch relativ, ja, wenig ausgegeben, was, ja, da irgendwie so an Geldern ausgegeben wurde oder jetzt auch weg ist. Und meine beste Entscheidung war im Grunde, dass ich seitdem gesagt habe, wisst ihr was, scheiß aufs Gründen gerade. Mhm. Ich freue mich über Beratung irgendwie. Da momentan irgendwie in unterschiedlichste Themen reinzugucken. Mhm. Ich bleibe bei Kunden, die halt auch cool umsetzen, dann ein bisschen länger. Mhm. Kunden, die den Kram nicht umgesetzt bekommen, die müssen mich auch nicht wiedersehen. Mhm. Und das ist eigentlich eine super Zeit, mhm, dass man im Grunde wirklich anspruchsvolle Themen angucken darf. Mhm. Dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene, mhm, und dass ich irgendwie eine immer länger werdende Ideenliste habe, wo ich sage, das sind nochmal Themen, wenn ich genug Zeit habe und Lust habe, fange ich da wieder an, vielleicht doch nochmal mit meinen Learnings irgendwie was Neues zu machen.
Richtig gute Entscheidung. Und ich bin ja schon richtig gespannt, was das wohl sein kann. Aber es wird bestimmt gut. Großartig. Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank. Das hat mich wahnsinnig schlau gemacht. Ich glaube, das Thema Streaming Wars wird uns, ja, noch lange beschäftigen. Auf jeden Fall als Konsumenten, aber sehr wahrscheinlich auch als Werbungtreibende.
Wir haben ja irgendwie vor ein paar Monaten auch eine tolle Folge bei Digitale Vorreiter mit dir gemacht. Du, mhm, bist ja sozusagen der Fragenstellender, mhm, der dann die Antworten noch so ein bisschen veredelt. Mhm. Und bei uns hast du ja noch mal ein bisschen, hast du noch mal mehr Zeit gehabt. Das heißt also, eigentlich, wer wirklich ja Erik Siegmann-Fan ist, der müsste eigentlich noch mal die Folge bei uns anhören, wo du mal wirklich zu Wort kommst.
Das ist total nett von dir. Das hat mir auch Spaß gemacht. Vor allen Dingen, du bist ja ich habe selten erlebt, dass sich jemand so akribisch auf dem Podcast vorbereitet, inklusive der Überraschungselemente, die du für deine Gäste oder zumindest für mich als Gast vorbereitet,
oha,
hast. Ja, war gut.
Okay,
es hat Spaß gemacht. Sehr gut. Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank.
Danke.
Digitale Vorreiter heißt der Podcast. Christoph Bosek, der großartige Mensch, das Schweizer Taschenmesser, der Geheimtipp. So, vielen Dank für deine Zeit.
Danke euch fürs Zuhören und danke dir, lieber Erik, und weiterhin ganz viel Erfolg.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.